Guten Morgen, Frauke.
Guten Morgen, Christo.
Es geht schon wieder um so Industriezeugs. Tut mir leid. Ja, die Hannover Messe war, die ist jetzt schon, wenn wir ausstrahlen, einige Wochen her, aber die Hannover Messe war schon so und ist das große Schlachtroß der Konferenzen, wenn es nämlich um den Maschinenbau geht, die eine der beliebtesten Domänen in der deutschen Industrie.
Darf ich dazugeben, dass ich das völlig verschlafen habe?
Ja, das dachte ich mir schon. Du bist ja auf irgendwelchen anderen sehr spannenden Kongressen, aber die Hannover Messe ist natürlich schon ein Riesending. Ich war auch nicht da, also ich gehe da sporadisch hin. Es ist für meine Zielgruppe, die Automobilindustrie, so mittelinteressant. Aber natürlich für die Herstellung, nämlich für die Produktion und so weiter, ist es die Leitmesse. Der Begriff Industrie 4.0, der kommt von der Hannover Messe. Das ist ein sehr deutscher Begriff. Inzwischen verwendet man ihn nicht mehr, denn der neue Begriff ist natürlich KI. Und da wollen wir uns heute mit jemand auseinandersetzen, der ein Kollege von mir ist, Sebastian Linzmeier. Und wir werden über drei große Fragen wahrscheinlich reden. Zum einen, wie sehen denn eigentlich die Fabriken der Zukunft aus? Und was ist eine Dark Factory? Und welche Rolle spielen denn Europas Maschinenbau denn in dieser neuen Zukunft im Vergleich auch zu den chinesischen oder amerikanischen Tech-Playern? Und eine letzte Frage noch an ihn. Warum haben Menschen mit KI, die mit KI spielen, so wenig Zeit für ihre Familie? Also ganz spannende und relevante Fragen. Und ich würde sagen, wir lassen ihn einfach mal kurz ins Studio zu uns rein.
Freue mich.
Hallo und herzlich willkommen zu Dig Deep, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Hallo Sebastian Linzmeier.
Hallo Christoph. Hallo Frauke.
Sebastian, du hast dich ja vor wenigen Tagen und Wochen auf der Hannover Messe herumgetrieben. Die Hannover Messe ist die weltweit größte Messe immer noch, wenn es um das Thema Maschinenbau, Fertigungstechnologien und so weiter geht. Und mir ist aufgefallen, dass die Hannover Messe eigentlich gar nicht mehr über Maschinenbau redet, sondern noch über ein einziges Thema, über AI. Magst du uns mal erzählen, was dir da so beim Rundgang über die Messe aufgefallen ist?
Ja, sehr, sehr gerne. Also du hast absolut recht. Also das dritte Jahr Hannover Messe, heute oder dieses letzte Mal im Motto Think Tech Forward. Ja, also als man rumgegangen ist, man hat gesehen, es ging alles um KI, um AI, um Robotics, Humanoids, alles, was eigentlich die Industrie 4.0 in die nächste Ära begleitet oder das quasi als Basis aufgreift, um jetzt mit den Daten, die gesammelt wurden, in die nächste Stufe zu gehen. Vor ein paar Jahren war es noch was Besonderes, da von Boston Dynamics einzelne Roboter zu sehen, die da irgendwie rumlaufen. Heute fügen sich die quasi nahtlos in diesen ganzen Besucherstrom ein. War auch sehr spannend zu sehen, wie die Menschen mit den Humanoiden dann interagieren. Also man sieht diesen Wandel an allen Ständen durch die Bank weg. Also jeder, der nichts mit KI hatte, ist wirklich fast schon herausgestochen. Und das ist sehr, sehr spannend zu beobachten, weil ich persönlich auch gar nicht gedacht hätte, dass die Industrie schon so weit ist inzwischen, was die einerseits Industrialisierung der Technologie anbelangt, andererseits aber natürlich auch die Use Cases, die da jeweils mit betrachtet werden.
Wenn du über die Use Cases sprichst, also ich kann mich erinnern, bei meinem letzten Besuch auf der Hannover Messe, da waren das irgendwelche automatisierten Kaffeekannen. Also da war es noch sehr schwer gefallen. Du hast Industrie 4.0 genannt. Das war ja so ein deutscher geprägter Kampfbegriff, um zu sagen, wir digitalisieren jetzt alles. Es ist dann aber eigentlich nicht viel passiert. Jetzt habe ich so den Eindruck, wir haben die Grundlagen irgendwie geschaffen und das ist übrigens diese Ketchup-Flasche. Also du schüttelst sie und es kommt nichts raus und auf einmal ist KI jetzt überall. Beschreib doch mal, was mache ich denn tatsächlich jetzt mit KI im industriellen Umfeld, da wo es ja sehr um Präzision geht, um Korrektheit. Maschinenbau heißt ja nicht so ungefähr 5 mm, sondern exakt 5 mm. Ja? Und dafür ist ja eigentlich KI, so wie wir es gerade als generative KI kennenlernen, nicht berühmt dafür. Also was passiert da gerade? Wie wendet man das dann überhaupt an, damit unsere Hörerinnen auch einen Eindruck dafür bekommen?
Also ich glaube, der Use Case, den ich persönlich mit am beeindruckendsten fand, war der, den Siemens gezeigt hat mit einem Agenten, der in die Execution Systems mit eingegriffen hat, ein Stück weit, steuernd. Die Story, die gezeigt wurde, war die, es ging um Schuhe, also tatsächlich um Laufschuhe, die in einem 3D-Drucker gedruckt wurden, zumindest die Sohle, im Vorfeld individuell auf den Fuß der Träger angepasst wurde und dann mit einem additiven Fertigungsverfahren in einen laufenden Druckbetrieb eingespeist wurde. Das heißt, man hatte gesagt, man möchte eine spezielle Sohle drucken, die jetzt eben für diesen Fuß zugeschnitten ist, hat das über einen Agenten letztendlich dann ausgearbeitet. Das heißt, dieser Befehl kam erstmal als Prompt rein. Ich möchte jetzt von dem aktuellen Produkt eine Abweichung machen im laufenden Betrieb. Der Agent hat das dann in ein Additive Manufacturing CAD Tool einfach überspielt, hat dann entsprechend den Druckbereich definiert, im 3D-Modell dann auch, wo genau jetzt die Produkte dann am Ende in dem druckbaren Bereich positioniert sein sollen, berechnet und das dann an die Fertigungsstraße reingegeben, wurde eingeplant im laufenden Betrieb, wie gesagt. Ich betone das so, weil es so was Besonderes ist. Und dann haben die humanoiden AGVs, die rumgefahren sind, ne, dann entsprechend dieses Produkt, nachdem es gedruckt wurde, in eine andere Fertigungsstraße oder weiterführende Produktionslinie auch autonom hingebracht. Und das war sehr beeindruckend, ja, weil es waren wirklich 2-3 Prompts, die gemacht wurden mit einem direkten Agenteneingriff in diese MES-Systeme hinein. Und das ist ein Anwendungsfall gewesen, der wirklich auch begeistert hat. Also bei Siemens war der Stand voll in genau diesem Innovation Hub. Also da hat man wirklich gezeigt. Die ganzen Jungs
wollten Tutu haben, das ist schon klar.
Korrekt, ja. Ich meine, die waren auch sehr schick, ja, muss man auch sagen. Aber das zu sehen, ja, also wie die Agenten heutzutage eingesetzt werden können, das ist genau das, was mich so überrascht hat, wie weit das Ganze schon ist. Mhm. Weil, also wir wissen, Agenten aufzusetzen, dass sie wirklich was Sinnvolles am Ende auch produzieren, ist gar nicht so einfach. Man braucht einen guten Kontext, man braucht gute Skills, man muss gut formulieren, was gemacht werden soll und vor allem auch darf. Es können sehr, sehr viele Dinge auch schiefgehen und in so einer laufenden Fertigung ist das nicht unbedingt gut dann an der Stelle. Ne? Das heißt, diese Sicherheitspuffer sind vorhanden. Darüber hinaus gibt es auch unterschiedlichste Lösungen, um auch KI wirklich an die Produktionsstraße ranzubringen, auch mit lokalen Modellen, um eben die Geschwindigkeit und die Genauigkeit da beibehalten zu können. Und diese technologische Weiterentwicklung und der Einsatz ist, glaube ich, das, was es aktuell auch so spannend macht für sehr viele Unternehmen, weil man wirklich von diesem, ich bekomme eine Antwort zurück in Form von Text, muss diese noch interpretieren, um dann weiter damit arbeiten zu können. Ich glaube, da gibt es gerade einen Shift, dass diese Tätigkeit, die dann weiterführend ausgeführt werden müsste, auch maschinell erledigt wird von der KI. Und jetzt den Loop zur Industrie 4.0 zurück. Damit das alles funktioniert, brauche ich natürlich eine gute Datengrundlage. Ich muss wissen, wie sieht mein SPS-Code aus? Ne? Welche Befehle, welche Robotics habe ich? Ne? Wie kann ich das Ganze ansteuern? Und nicht zuletzt, um auch dann die Durchgängigkeit dieses Datenstroms abbilden zu können, muss dieser natürlich durchgängig vorhanden sein irgendwo. Das heißt, ich brauche irgendeinen Graphen, ich brauche irgendwie eine Data Governance, die unten drunter sitzt. Und ich denke, Industrie 4.0 war eigentlich der Wegbereiter genau dahin, wo wir heute stehen. Die Digitalisierung der Industrie, die sich jetzt bei einigen Unternehmen halt bezahlt macht, dieser Umschwung damals, die Transformation. Mhm. Und du hast recht, Industrie 4.0 wurde sogar auf der HMI geprägt, der Begriff.
Also auch da. Diese Schuhe, ich muss da nochmal einhaken. Wenn du sagst, das wurde im laufenden Prozess in die Produktionsstraße gegeben, heißt es kann eigentlich, wie das aufgesetzt ist, dann ständig ein anderer Schuh produziert werden? Ist das sozusagen die Geschwindigkeit und Flexibilität, die da entsteht? Oder an welcher Stelle siehst du den Effizienzgewinn hier, wenn ich mir sozusagen als Konsumer überlege, wo das hingeht?
Also tatsächlich gab es Untersuchungen, ne? Also wir alle wissen, Schuhe sind in der Regel Serienprodukte. Ne? Die werden in bestimmten Größen gefertigt, in der Produktionsstraße. Ne? Das ist so. Aber es gibt auch Angebote heute schon von verschiedenen Herstellern, sich Schuhe zu customizen. Ne? Also man hat dann spezielle Farbmuster, kann Sohlen vorgeben, die man gerne haben wollen würde. Und die Untersuchung, die da gelaufen ist, war tatsächlich ausgelegt darauf, dass man sagt, warum muss ich Schuhe serienfertigen, wenn ich diese auch im Zweifel zu denselben Kosten customizen kann. Und das war das Ziel dahinter, zu sagen, ja, brauche ich denn diese Serienfertigung noch oder schaffe ich es, die Kosten so weit zu reduzieren bei einer Individualproduktion, dass ich da konkurrenzfähig bin. Ja, und sie sind da tatsächlich rangekommen, dass sie gesagt haben, mit den richtigen Technologien, dem richtigen Einsatz auch von KI nicht zuletzt, ist das durchaus machbar. Ne? Das heißt, wenn wir das jetzt berücksichtigen oder weiterdenken und es wirklich zum Einsatz kommt, bedeutet das dann natürlich auch globalwirtschaftlich ja, weniger Abfall, ja, weniger Kosten, was Materialien anbelangt, weil ich produziere nur noch das, was ich auch wirklich benötige als Endkunde. Ja, von den Retouren jetzt mal abgesehen, ja, aber ich glaube schon, dass man da einen großen Impact schaffen kann, vor allem, wie gesagt, wenn man preislich konkurrenzfähig wird.
Jetzt hast du ja schon angedeutet, wie das Ganze funktioniert. Wenn wir draußen auf der Straße jemand fragen würden, KI und Produktion und so weiter, jeder hat dieses Bild vor Augen, du gibst irgendwie einem Agenten einen Befehl und der macht dann das alles für dich am Ende. Das ist hier aber nicht ganz so, denn die Produktion, du hast ein paar Begriffe auch verwendet, MES, das sind so klassische Begriffe für Steuerung, also wo kommt das Material her, wie steuere ich die Maschine aus, wie mache ich die Aufträge, dafür gibt es eine sehr ausgefeilte, mit deutschem Maschinenbau wirklich ausformulierte Welt, in der das alles stattfindet. Und die Agenten greifen jetzt aber gar nicht an der Maschine direkt ein, sondern was machen sie genau? Also wie ist denn das Verhältnis und warum konnte das vorher ein Mensch nicht machen?
Erstmal vorneweg, also ein Mensch kann es schon auch machen. Ja, wir bedienen heute ja auch diese Execution Systems, ne? Also quasi die Systeme, die dann dafür sorgen, dass die Fertigung vernünftig gesteuert wird. Das gibt es auch in unterschiedlichen Ebenen und Dimensionen, diese Steuerungsmechanismen. Letztlich ist das heute ein sehr manueller Prozess, ja, der durch Algorithmen unterstützt wird, ne? Gerade bei einer Planung oder bei einem Scheduling von komplexen Produkten, ne, sei das heißt jetzt in der Automobilbranche ja, oder auch im Hightech-Bereich. Ne, da ist es einfach sehr, sehr komplex, diese Planung und das Scheduling letztendlich dann auch aufzusetzen. Da helfen Algorithmen heute schon. Was jetzt ein Stück weit die Neuerung an der Geschichte ist einfach, dass man sehr viel mehr automatisieren kann, dadurch, dass die Agenten eben in der Lage sind, den Kontext zu verarbeiten, einen Befehl zu verstehen und dann in die Systeme über IT-Schnittstellen einzugreifen und letztendlich die Tools zu bedienen. Also ich hatte das ja auch schon mal behandelt mit OpenClaw. Letztendlich ist es vergleichbar, dass man einem Agenten quasi einen Kontext gibt, ein Toolset gibt, also wirklich die Programme, die wir auch als Menschen nutzen, und dann ein Skill, ja, das ist quasi, wie führe ich dieses Programm aus, was mache ich damit? Ja, und dass durch diese Kombination aus Kontext, Tool und Skill letztendlich der Agent in die Lage versetzt wird, die Arbeit auszuführen, die ein Mensch theoretisch jetzt auch ausführen würde. So, natürlich ist es so, dass dieser Agent das nicht komplett selbstständig tun kann, ohne dass der Mensch noch im Loop ist. Das heißt, ohne dass der Mensch noch irgendwo kontrollierend eingreift. Und das ist jetzt so das, wo ich glaube, dass der, wie du gesagt hast, der Mensch auf der Straße da noch sehr weit weg ist davon oder jetzt zumindest näher rangeführt wird. Aber wir jetzt dann natürlich über sehr spezialisierte Anwendungsfälle reden, wo man sich auch fachlich, inhaltlich noch tief mit auseinandersetzen sollte, aus meiner Sicht, weil es auch sehr viele Gefahren mit sich bringt, so einen Agenten einfach mal laufen zu lassen. Was man vielleicht im Privatkontext damit gleichsetzen kann, ist, dass ich einem Agenten sage, er soll dir eine E-Mail schreiben, Christoph. Ne? Dass er sagt, schreib Christoph eine E-Mail, ja, ich freue mich sehr, in seinem und Fraukes Podcast teilzunehmen, ja, und trag mir bitte den Termin in meinem Kalender ein. So, also das werden so ausführende Befehle, wo jetzt der Agent einfach sagt, okay, ich öffne irgendein Mailprogramm, sei es jetzt Gmail oder Outlook, was auch immer, formuliere diese E-Mail und nutze dann ein Kalenderprogramm, um mir das in den Kalender einzutragen. So in der Art kann man sich das auch vorstellen in den Industrieanwendungen, nur dass natürlich diese Konnektoren dann sehr viel spezieller sind und dann Technologien genutzt werden, die es einfach erlauben, diese spezialisierten Ingenieurstools oder auch Fertigungsplanungstools dann einsetzen zu können.
Heißt es, dass wir eigentlich Arbeiter und Arbeiterinnen jetzt permanent beobachten müssen, welche Schritte sie tun, damit so ein Agent das nachbauen kann? Oder könnte das auch andere Wege geben, sodass das Lernen direkt vom Menschen gar nicht unbedingt notwendig ist?
Also ich denke, da wird es hingehen, perspektivisch. Wir sehen heute schon viele Unternehmen und auch auf der HMI haben wir das gesehen, die letztendlich Agenten verkaufen. Ja, das heißt, also die sind dann vorkonfiguriert, entsprechend getestet. So wäre zumindest jetzt meine Erwartungshaltung. Ja, wenn ich ein Produkt konsumiere, sollte es eine Reife haben, dass ich es auch gefahrlos konsumieren kann. Letztlich glaube ich, ja, und ich habe das, also ihr wisst, eben privat nutze ich auch gerne Agenten und spiele da auch viel mit rum. Ja, ich muss wirklich sagen, ich spiele da mit rum, ja, weil ich bin kein Informatiker. Ja, aber ich habe ganz am Anfang meinen Agenten aufgesetzt und habe gesagt, schick mir diese Information doch bitte per E-Mail. Ja, ich weiß nicht, woher der Agent meine Arbeits-E-Mail-Adresse hatte, aber er hat es nicht auf meine private, sondern auf die Arbeits-E-Mail-Adresse geschickt. Ja, jetzt so, oder ich hab versucht, irgendwie aus eine PowerPoint generieren zu lassen. Ja, dann hat der Agent halt im Hintergrund einfach 2, 3 Programme auf meinem Rechner installiert, von dem ich gar nichts wusste, um diese PowerPoint öffnen zu können. Also dieses Reasoning, wo der Agent quasi überlegt, wie mache ich etwas, wie gehe ich irgendetwas an, wenn man das auf so einen Automodus stellt, dass der Agent das dann auch einfach machen darf, dann macht er halt. Ja, und er fragt dann nicht, was gemacht werden soll und er, ich darf mal in Anführungszeichen, überlegt da auch nicht so, wie ein Mensch das tun würde, ja, sondern er nimmt das Erste, was passen könnte, probiert aus. Wenn es nicht klappt, macht er das nochmal. Also dieser Agent Loop. Und da kann schon sehr, sehr, sehr viel passieren, ja, was man gar nicht mitbekommt. Das heißt, ich persönlich bin aktuell noch sehr gerne im Loop. Ja, und bin auch am Überlegen, wie viel Vertrauen schenke ich denn jetzt einem Agenten, um autonom handeln zu dürfen. Und das ist auch ein Switch im Kopf. Ja, man muss als Mensch die Kontrolle abgeben, damit der Agent freier und, ich sag mal, wie ein IT-System denken würde, handeln kann. Und dieser Wandel, boah, das ist schwer. Ja, also für mich persönlich zumindest. Ja.
Gut, es ist nicht das erste Mal, dass wir natürlich sowas haben. Also als die Computer zum ersten Mal kamen, dann als die Cloud zum ersten Mal da war und so weiter, mussten wir uns natürlich auch mal wieder dran gewöhnen. Diese unfassbar nervige Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ja auch so ein Beispiel, dass wir lernen müssen, dann Zugänge zu regeln und so weiter. Aber es gibt eben jetzt sehr viele Beispiele. Ein aktuelles war vor wenigen Tagen, dass ein Agent einfach mal gesagt hat, das Einfachste, um dieses Problem zu lösen, ist, ich lösche mal dieses virtuelle Laufwerk und installiere es neu. Und da waren halt sehr, sehr viele Kundendaten, also es waren Dienstleister für ihre Kunden, waren halt die Kundendaten alle weg, und zwar von einem Vierteljahr. Mhm. Also der Agent ist dann sehr kreativ und er hat sich dann hinterher aber auch sehr wortreich entschuldigt, weil dann völlig klar war hinterher, dass er das nicht hätte machen dürfen. Ja. Also wir müssen da noch rausfinden, wie wir das steuern. Frauke hat jetzt noch einen Aspekt angesprochen, wie bringt man denn eigentlich Dinge bei? Jetzt die Agenten, über die du gesprochen hast, die basieren ja letzten Endes alle auf LLMs. Das heißt also, wir haben Sprache, auch Computerbefehle. Also wenn wir hier an der Tastatur sitzen oder Programme bedienen, können wir sehr gut in Sprache übersetzen. Also wir können es gut, sehr gut lernbar machen. Ich glaube, es gibt auch noch einen zweiten Trend in diesem Industrial AI-Komplex. Das nennt sich Physical AI. Das heißt also, ich versuche, Modelle über die 3D-Welt, über die reale Welt zu erstellen. Erzähl mal ein bisschen, was du da gesehen hast. Denn hier geht es ja sehr stark darum, wie können wir denn eigentlich Dinge, die nicht digital vorliegen oder nur als Video oder als zweidimensionale Projektion sozusagen, wie schaffen wir es denn, dass wir auch in der physischen Welt verstehen, wie Objekte sich verhalten, wie Physik sich verhält und so weiter?
Also erstmal, also die von der Definition her ist es immer schwierig, dieses Physical AI ein Stück weit einzuordnen, weil jeder interpretiert es ein wenig anders, habe ich so das Gefühl. Ja. Also
so wie ich natürlich.
Yes. ich hoffe doch sehr. Ne, aber ich glaube, das, was wir am ehesten gesehen haben jetzt in dem Fall, ne, sind so 3 Schichten an der ganzen Geschichte. Ne. Das ist einerseits jetzt so diese Roboter-Hardware, ne, die an und für sich ja seit Jahrzehnten bekannt ist. Ne, also ich weiß nicht, ob man sich noch an iRobot, den Film, erinnert. Da ging es ja auch schon so visionär zumindest mal in diese Richtung. Ne, aber Roboter sind jetzt erstmal nichts Neues. Ne. So, on top kommt dann noch diese Vision und Sensorik, die da steht. Ne. Das heißt, ich muss dem Roboter ermöglichen, eigentlich zu sehen, was in seinem Umfeld passiert. Ne? Das ist dieses Vision, Sehen irgendwo. Und die Sensorik, der Roboter muss fühlen können, was denn irgendwo passiert. Ja? Weil so ein Roboter hat einfach sehr viel mehr Kraft als ein Mensch. Ja? Das heißt, Feingefühl, so eine Tasse greifen oder irgendwelchen fragile Dinge auch greifen. Ne? Ich glaube, man kennt das aus chirurgischen Anwendungen, wie präzise das heute schon sein kann. Ne? Das aber in einem Industriefokus dann auch zum Einsatz zu bringen, ist dann auch nochmal eine andere Komplexität dahinter. Und die dritte Schicht sind dann die KI-Modelle, die du genannt hast. Ne? So, und mit der Kombinatorik aus eben genau dieser Roboter-Hardware, Vision und Sensorik und KI-Modellen, kannst du dann über, ja, ich glaube, das gängigste sind humanoide Roboter, tatsächlich physikalisch und physisch und generell ja, in Arbeitsabläufe eingreifen, die früher ausschließlich oder fast nahezu von Menschen erledigt wurden, weil eben diese Humanoiden auch sehr viel Feingefühl in den Fingern momentan haben. Ja, oder das wird sehr, sehr, sehr viel besser gerade, auch mit einem Münchner Unternehmen, was da sehr weit vorne ist an der Stelle. Und das ist eigentlich so das, was man auf der HMI auch gut sehen konnte. Ne? Dass sehr, sehr viele filigrane, feine Arbeiten, die heute durchgeführt werden, in Zukunft von Robotern übernommen werden können.
Jetzt sprichst du München an und das war eine deutsche Messe. War da die Stimmung so, dass man sagt, okay, wir sind hier voll mit dabei, weil Industrie, das können wir, oder also Maschinenbau, das können wir in Deutschland? Oder hattest du dort auch diese oft etwas paralysiert, negativ Stimmung erlebt, die wir so in Presse und vielleicht in Alltagsgesprächen empfinden, oder zumindest ich in unserem KI-Bubble hier, wenn das Gefühl da ist, das spielt sich alles nur in USA und China ab?
Ich würde es ein bisschen zweigeteilt sehen an der Stelle. Also ja, natürlich ist Amerika da sehr, sehr, sehr weit vorne, was die LLMs anbelangt. Ja, ich glaube, da sind wir in Europa einfach hinten dran, ja, muss man so sagen. Es war bis dato auch nicht zwingend der Fokus von deutschen Unternehmen in diesen Bereich reinzugehen, weil es einfach sehr, sehr viel Invest bedarf. Es ist einfach unfassbar teuer, solche Modelle aufzubauen, nach wie vor. Und ich glaube, man sieht es ganz gut an den letzten Runden von Anthropic, was sie an Geld eingesammelt haben, um da die nächste Ebene zu starten. Das ist schon beeindruckend. Und sowas hatte man, glaube ich, in der Menschheitsgeschichte bis dato noch nie, also so große Investitionen in so ein einzelnes Thema hinein. Also da muss man wirklich sagen, was Software anbelangt, ja, da sind wir als Europäer hinten dran. Jetzt kommt das große Aber. Auf der HMI wurde unter anderem Schaeffler auch mit einem Award ausgezeichnet für Aktorik von Robotern. Und wir haben das Münchner Startup eben genannt. Auch da die Technologie, die eingesetzt wird, um die Finger dieser Humanoiden zu bewegen, da sind wir schon sehr weit vorne. Also das heißt, all das, was wir jetzt so im Spezialmaschinenbau auch über die letzten Jahrzehnte hinweg an Kompetenz aufgebaut haben, auch was Toleranzen, Fertigungsqualität anbelangt, da müssen wir uns nicht verstecken. Und das hat auch unser Kanzler sehr, sehr prominent auf der HMI dann positioniert, dass er eben sagte, wir sind da nicht, also als Europa, jemand, der sich hinten anstellen müsste, was diese Technologie bedingt. Im Gegenteil, ne, wir haben mit der Telekom und der SAP und mit Siemens auch Unternehmen, die jetzt auch stark in diese Richtung gehen, ne, und letztlich auch dem sich ein Stück weit öffnen, ja, und natürlich in diese Technologie investieren, um dahingehend auch Deutschland und Europa konkurrenzfähig zu machen und weiterhin konkurrenzfähig zu halten, was diese Spezialmaschinenbau-Thematiken anbelangt. Und das hat man gemerkt auf der HMI. Also es war keine depressive Stimmung, so, oh mein Gott, das ist alles schon zu spät. Ja, es war tatsächlich eher diese Aufbruchsstimmung, auch von unseren großen Unternehmen, gerade genannt, die wirklich gesagt haben, wir müssen jetzt ran. Ja, wir sind genau in dem richtigen Spot für verschiedenste Themen. Und da muss man jetzt einfach weiter reingehen und investieren. Und diese Stimmung war spürbar und greifbar.
Jetzt hatte ich ja vorhin das Bild von dieser Ketchupflasche verwendet. Ja, also irgendetwas bahnt sich an und dann gibt es häufig in der Technologiegeschichte so ein Zeitpunkt, wo dann verschiedene Dinge zusammenkommen, die dann gleichzeitig, wenn sie gleichzeitig da sind, gleichzeitig reif sind, auf einmal Dinge ermöglichen. Wenn ich mal auf das Thema MP3-Spieler gucke, ja, dann hat jeder so einen schlechten MP3-Spieler gehabt, aber dann kam irgendwann von Apple ein Gerät, das halt ausreichend Speicher hatte, noch eine tolle Oberfläche und so weiter. Also viele Dinge kamen zusammen und auf einmal war es richtig cool. Wie könnte denn, wenn wir jetzt in so einem Zeitpunkt angekommen sind, also die Daten sind da, die KI-Modelle sind ausreichend reif, Robotik ist da, kann relativ autonom agieren oder sehr flexibel, also viel flexibler als bisher genutzt werden und so weiter. Wie könnte denn eine industrielle Fertigung aussehen? Wie sieht denn der Maschinenbau aus in den nächsten Jahren, wenn das jetzt alles zusammenkommt? Was ist denn so eine Vision einer Fabrik in 5 Jahren oder in 10 Jahren vielleicht?
Also ich glaube, das Stichwort, was man dann nennen muss, ist die Dark Factory, ja, oder eine Cognitive Factory, was wie der Name schon sagt, eigentlich eine Produktionsstätte ist, die kein Licht mehr braucht, weil alles autonom läuft. Ja, also die Dark Factory wirklich wörtlich gemeint, weil, also wir sehen es heute ja schon ein Stück weit im Karosseriebau, ne, in der Automobilindustrie, da hat man auch einen Automatisierungsgrad von 98% quasi, ne? Also man hat da kaum noch mehr Menschen in der Schweißanlage, in den Zellen jeweils. Das geht noch nicht komplett in allen Teilbereichen, weil eben gewisse Arbeitsabläufe sehr stark natürlich auch noch auf den Menschen ausgelegt sind. So, wenn man jetzt bedenkt, dass Humanoide ähnliche Bewegungsabläufe durchführen können wie Menschen auch, nur noch vielleicht mit etwas mehr Muskelkraft, kann man eben diese Arbeitsabläufe ganz anders denken. Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen wir so viele Humanoide gesehen haben auf der Hannover Messe, eben weil man in diese menschlichen Denkmuster hineingehen kann, seine Arbeitsabläufe nicht signifikant verändern muss. Na, man darf ja nicht vergessen, die letzten 30, 40, also kannst du eigentlich zurückgehen bis zur Steinzeit, ja, es war immer auf den Menschen ausgelegt. Der Mensch hat diese Abläufe gemacht, ja, und der Wandel hin, ja, dass man dann auch Roboter hatte, die gewisse Aufgaben übernommen haben, das war ein sehr langwieriger Prozess, weil es natürlich auch ein Umdenken in der Fertigungsstraße selbst bedarf, um diese Technologie einzusetzen. Das heißt, für Unternehmen ist es auch sehr, sehr, sehr teuer, von den vorhandenen Arbeitsabläufen abzuweichen, eine Automatisierung einzuführen, die nicht die Arbeitsabläufe unterstützt, die heute schon da sind. Ja, und das ist jetzt das, was du sagtest, Christoph, was kommt jetzt alles zusammen? Ja, also jetzt kommt zusammen, dass ich diese Arbeitsabläufe nicht mehr ändern muss, ja, zwingend, weil ich habe die Humanoiden. Ich habe in meiner Fertigung, in meiner Logistik, in meinen Warenhäusern heute schon autonom fahrende Transportroboter, die AGVs, die auch sehr viel schon autonom machen. Das kennen wir von Gabelstaplern. Die wurden jetzt automatisiert, digitalisiert. Es gibt kaum mehr Gabelstaplerfahrer. Und dieser Wandel, der wird mit den Humanoiden jetzt auch kommen. Bis zu dem Punkt, wo wir wirklich sagen können, wir haben vielleicht noch 1, 2, 3 Leute, die dann die humanoiden Roboter überwachen in diesen Steuerzentralen. Aber die Halle selbst kann wirklich dunkel sein. Und ich glaube, das kommt jetzt alles zusammen und vor allem auch zu einem Preispunkt, wir hatten es vorhin mit den Schuhen genannt, wenn ich es schaffe, den Preis von den autonomen Lösungen konkurrenzfähig zu machen zu dem, was ich heute schon habe, dann ist das für Unternehmen natürlich sehr, sehr attraktiv, auch im Hinblick auf die Produktivität der humanoiden Roboter. Ja, weil Mensch habe ich im Dreischichtbetrieb mit dem dreifachen Personal, ich brauche aber nur einen Humanoiden im Zweifel, der das 24 Stunden, 7 Tage die Woche machen kann.
Damit dann die personalisierten Schuhe gekauft werden können, brauche ich ja Leute, die Geld verdienen.
Ja.
Wo siehst du die in dieser Vision? Wo entstehen neue Aufgaben und wo bewegt sich das hin, sodass da genug Geld im Umlauf bleibt, damit die ganze Chose funktioniert?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich glaube, es weiß schlichtweg noch nicht jeder und geschweige, also ich glaube, das ist einfach ein Thema, das beschäftigt die Politik gerade sehr, die Industrien genauso, nicht einfach zu beantworten. Aber ich glaube, man hat in der Vergangenheit diese Situation schon mehrfach erlebt, ja, also auch wieder sehr weit zurückgesprungen, ja, aber so damals die Dampfmaschine war so ein Wandel, ne? Da kam auf einmal ein Gerät um die Ecke, was sehr, sehr viele Dinge vereinfacht hat. Auch da sind ich sag mal, ist ein Shift von den Tätigkeitsfeldern vonstatten gegangen. Selbiges später auch mit den Elektromotoren und der Elektrifizierung von allem, was auch nochmal sehr viel erlaubt hat. Und ich weiß, das klingt ein bisschen abgedroschen, ja, aber wir haben heute auch keine Hufschmiede mehr in der Menge, die wir damals hatten. Also das heißt, ich glaube, der Mensch war schon immer in einem Wandel und war schon immer auch durch die Technologie letztendlich zu einem gewissen Wandel gezwungen. Ja. Wie sich der letztendlich jetzt darstellen wird, also ich glaube schon, wir werden mehr Berufe haben, die sich natürlich jetzt mit der Entwicklung von humanoiden Robotern auseinandersetzen wird, mit Maintenance, ne, also Wartung und letztendlich auch Überwachung dieser Roboter, ne, ähnlich wie so ein Schichtführer das heute vielleicht schon tut. Aber tatsächlich ist es eine gute Frage, wenn wir das jetzt über den gesamten globalen Arbeitsmarkt hin betrachten, ja, und alle Werker, die heute in Fabriken arbeiten, dann durch Humanoide ersetzen, das sind nicht wenig Menschen, die da dann davon betroffen sind. Ja, ich glaube nicht, dass das über Nacht passieren wird, ja, aber sich mit diesem Wandel auseinanderzusetzen ist wichtig. Und ich sehe bis jetzt, also zumindest noch keine Pauschallösung, wo man sagen kann, ja, ich verteile die 2000 Leute dann halt auf andere Positionen. Ja. Ich glaube dennoch nicht, dass man davor Angst haben muss insgesamt, ja, weil es einfach, wie gesagt, historisch dieser Wandel schon immer vorhanden war und sich, denke ich, schon bei Unternehmen dann andere Stellen auftun werden, die dann ebenfalls besetzt werden müssen. Ja, abgesehen davon, dass wir sowieso in Zeiten leben des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels, was letztendlich dann auch ja, ein Stück weit schon zum Problem geworden ist und weiterhin werden wird. Das heißt, dann nichts zu tun, wäre auch nicht die richtige Lösung.
Und ich glaube, wir haben natürlich einen Denkfehler immer. Wir gehen immer davon aus, dass die Verteilung der Arbeit, so wie sie heute ist, dann so bleibt und dann tauschen wir den Mensch durch einen Roboter aus. Aber es sind ja ganz andere Entscheidungen möglich. Also wenn die Arbeitskraft selber keine Rolle mehr spielt, sondern einfach nur die Energiekosten zum Beispiel, dann wird es ein neues Spiel geben, zum Beispiel, wo stelle ich denn diese Fabriken hin? Und die müssen vielleicht gar nicht mehr in den Standorten heute sein, wo die Arbeitskraft am billigsten ist. Also ich glaube, da wird sich sehr viel verschieben und es ist, also ich kenne noch keine vernünftige, valide Voraussage, was da eigentlich passieren wird. Gut, jetzt haben wir hier jemand mit dem Podcast, ich will ihn nicht benennen, der sich mit Voraussagen und Umfragen und Daten und Surveys auskennt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr, sehr dynamisches Geschehen, weil wir eben an allen Stellschrauben herumschrauben gleichzeitig und dann herausfinden müssen, was passiert. Mich würde zum Thema humanoide Roboter noch eins interessieren. Der Bundeskanzler war ja auch in Hannover, er war aber auch davor in China unterwegs und in China ist das typische Bild, da war ich ja selber auch, ich war in Peking auf der Automesse, dann siehst du auf allen Videos unfassbar elegant laufende, springende, tanzende, kämpfende Roboter, die wie ein Mensch sich bewegen und dann drehst du dich um und siehst auf der Messe unglaublich hölzerne, umfallende, nichts können der Roboter, die recht viele Schwierigkeiten haben, sich in der realen Welt zu bewegen. Also ich habe noch einen massiven Gap zwischen dem, was augenscheinlich vorproduziert ist oder ferngesteuert ist und dem, was tatsächlich geht. Was ist denn dein Eindruck? Wie groß ist denn diese Lücke zwischen dem Bild, das wir auch von Boston Dynamics und so weiter immer haben, also wo wir die besten Bewegungsabläufe auf YouTube sehen, versus was ist denn der reale Alltag? Wie viel ist da schon drin?
Ich bin ein Stück weit bei dir. Ich glaube, die Entwicklung, die genommen werden muss, um Roboter tatsächlich auch auf der Straße zu sehen, ohne dass diese eine Gefahr darstellen, muss noch weiter voranschreiten. Ja, also wir reden in dem Industriekontext natürlich über vordefinierte Arbeitsabläufe, die in Prozesse gegossen werden, wo du vielleicht mal eine Abweichung links und rechts hast, wo du auf einzelne Situationen reagieren musst, aber im Kern kannst du die natürlich auch programmieren, ja, wie man das heute mit den Robotern schon tut. Das heißt, dieser KI-Layer der Entscheidung auf Basis von in Echtzeit passierenden Ereignissen letztendlich auch bewertet und dann passend umsetzt, ist, glaube ich, das, was heute durch die LLMs mit zur Verfügung gestellt wird und dann durch den Kontext und das Tooling aufgefüllt wird, wie wir vorhin gesagt haben, ne, um eben genau diese Sicherheit zu gewährleisten. um das jetzt in einem Alltagsmoment auch so umsetzen zu können, wo ich sehr, sehr, sehr viel mehr Freiheitsgrade habe, ja, sei es jetzt dieser Haushaltsroboter, ne, wenn man da jetzt mal so in die Richtung schaut, ja, wo China ja auch sehr weit vorne ist, diese auch von Menschen überwachen zu lassen, wenn die mal irgendwo festhängen, ja. Da habe ich auch schon sehr häufig diskutiert, ja, würde ich das jetzt wollen, dass irgendjemand, ne, quasi im Roboter steckt und den Roboter trainiert, während er bei mir zu Hause den Geschirrspüler ausräumt. Das ist ein sehr befremdlicher Gedanke, aber ich glaube, da sieht man so ein Stück weit das, was du beschreibst. Ja, also festgesetzte Arbeitsabläufe, die wenig Freiheitsgrade haben, hin zu dem, ja, der Roboter stolpert durch die Welt. Also ich glaube, wir kommen dahin, dass der Roboter irgendwann nicht mehr durch die Welt steuert und in der Lage sein wird, auch Alltagsabläufe und vor allem dann auch die Integration in eigentlich das Menschengeschehen zu meistern. Stand heute, glaube ich, sind die Anwendungen allerdings eher tatsächlich auf industrielle Use Cases, ja, anwendbar, vielleicht ein Stück leichter, ja, obgleich die Datengrundlage natürlich auch eine andere ist. Also auch das ist sehr, sehr vielschichtig von der Komplexität. Aber ich glaube, und du sprachst jetzt China an, da wird schon noch einiges kommen, was uns dann auch im Alltag begleiten wird, um so auch KI, wir hatten es gesagt, ne, den Menschen auf der Straße einfach erlebbar zu machen und dann auch einen echten Mehrwert zu bieten. Ja. Ich würde jetzt gerne noch sehr viel mehr über China sagen, ja, weil es ist einfach unendlich spannend, wie China tatsächlich diese Technologie auch aufmacht und wie strategisch und zielgerichtet sie vor allem an sowas rangehen. Ja, man hat es gesehen bei den autonomen Fahrzeugen, LiDAR-Technologie, die in Serienfahrzeugen schon drin waren. Ne? Also das ist
beeindruckend. Lass uns gerne nochmal kurz auf China schauen. In China ist ja der Plan und die Strategie öffentlich einsehbar. Das ist sehr spannend. In Deutschland muss man immer nur vermuten, dass wir hoffentlich einen Plan haben. Ich bin mir eben nicht so ganz sicher, aber in China kannst du auf die Webseite gehen und siehst, das soll in den nächsten 5 Jahren passieren. Und wir hatten schon erzählt, als ich aus der Peking-Messe zurückkam, dass da nicht mehr Autos drinstehen, sondern da steht drin, in 90% aller Anwendungen soll AI drin sein. Zwar 2030. Das, was wir gerade sehen, ist aber wohl so, dass wir eigentlich diese Zahl jetzt schon fast haben. Also das heißt, egal wo ich bin, ob ich beim Föhn, beim Wäschetrockner oder sonst irgendwo bin oder auch in industriellen Anwendungen, KI geht überall rein. China hat aber einen anderen Zugang zu LLMs, denn bislang war eben der Zugriff doch noch eingeschränkt, nicht der Daten wegen, sondern der Compute, also der Rechenpower wegen. Und China hat einen sehr interessanten und schlauen Ansatz gewählt, also eher kleinere Modelle, spezifischere Modelle, eher Open Source und dafür sehr breit verteilt. Was nimmst du denn in chinesischer Innovation wahr? Also wie wirkt sich denn diese stärkere Fokussierung auf KI dann tatsächlich am Ende für das Produkt aus?
Ich nehme es als sehr viel spezialisierter wahr. Teilweise, wenn man dem trauen darf, ne, auch als kostengünstiger dadurch, weil ich eben sehr, sehr gezielt die Modelle trainiere auf diese einzelnen Use Cases hin. Ne, Anthropic, OpenAI gehen da eher den generalistischen Ansatz, da bin ich dabei. Man darf allerdings auch nicht vergessen, woran das liegt, ja, weil wenn ich eben diese amerikanische Technologie nicht bekomme und dann darauf angewiesen bin, das Ganze auf einem ganz anderen Hardware-Stack umzusetzen, dann muss ich natürlich überlegen, wie ich das effizient tun kann. Und ich glaube, die Entwicklung wird sich in China da auch ein Stück weit verändern, ja, nachdem sie jetzt auch anfangen, ihr eigenes Silicon mitzuentwickeln und ihre eigenen Chips. Ich denke, da wird sich die Strategie ein Stück weit verändern. Nichtsdestotrotz, sie wählen einen anderen Ansatz derzeit, ja, und sind damit nicht erfolgreich. Ne? So, und ich glaube, genau dieser Fokus, dass sie sagen, man hat es verfolgen können. Ne? Sie haben gesagt, das autonome Fahren und EVs, also Elektrofahrzeuge, haben wir gewonnen, das Rennen global. Das ist die Message, die China sendet in den Markt. Jetzt kümmern wir uns um Humanoide und das Rennen gewinnen wir auch. Und wir hatten es vorhin, was ich da brauche, um Physical AI zu machen, ja, sind die Roboter, dann die Vision, die Sensorik und die Modelle. Und da, diese Entwicklung sieht man in China, dass sie das alles eigentlich in ihrem Land unter einer Zentralregierung realisiert haben werden. Ich gehe davon aus, sie werden es hinbekommen, zu welcher Qualität auch immer. Dann aber vielleicht für spezialisierte Anwendungen im humanoiden Bereich, ne, wo wir sagen, ich habe eine Industrieanwendung A, dafür habe ich ein trainiertes Modell A und das setze ich mit dem Roboter A ein, zugeschnitten auf diesen Anwendungsfall. Ich glaube, da werden wir sehr, sehr, sehr viele Produkte haben, die auf einzelne Anwendungsfälle gehen und das dann entsprechend ja, ausweiten auch auf den privaten Sektor am Ende des Tages. Und diese Unterschiede sind wahrnehmbar. Ja. Wir haben die humanoiden Roboter von Schaeffler mit der Aktorik in Deutschland. Ja, dann sehen wir die LLMs aus den USA. Also es ist nicht alles so aus einer Hand wie damals in diesem Apple-Ecosystem mehr oder minder. Ja. Da sieht man, jetzt Apple als Beispiel genannt, du warst bei MP3-Playern. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob Leute heutzutage noch alle immer unbedingt wissen, was MP3s eigentlich sind, ja, weil bei Spotify ist es egal, was für ein Dateiformat es ist. Aber da sieht man den Wandel.
Das hört man.
Kommt drauf an, wie jung die Leute sind und die Hörer am Ende des Tages. Ja. Aber es war so ein Dateiformat, um Musik abzuspielen. Das ist immer noch. Aber unabhängig davon, also ich glaube, diesen Switch werden wir auch haben, dass man irgendwann gar nicht mehr sagt, so, okay, das ist eine MP3, die ich abspiele, sondern es ist halt ein humanoider Roboter, der halt diesen Task übernimmt. Ja, so, was dann darunter steckt, wird egal sein irgendwann, solange es funktioniert. Aber dieser Trend ist ersichtlich und ich bin sehr gespannt, was da aus China noch kommen wird, weil eben genau diese Direktive vom Staat kommt und das dann eben so zentral aufgehangen ist, dass es dann halt auch einfach umgesetzt wird. Das ist eine spannende Entwicklung, wo ich sehr neugierig bin, wie sich dann auch die großen Player heute, wie Nvidia und so weiter, da dem gegenüber aufstellen werden.
Dass das von zentral vorgegeben wird, vom Staat, wie du jetzt sagst, ist ja eigentlich eine Denke, die wir so nicht haben und eigentlich auch nicht wollen. Das, siehst du das als Glück gehabt oder siehst du da ein Element, das man lernen muss? Also gefühlt sehe ich das in allen Organisationen, dass das immer so ein Pendel ist zwischen sehr von oben gesteuert und bottom-up. Ja. Und ja, wenn man visionäre Steuerer hat, kann das gut gehen, aber es kann eben auch schief gehen. Wie schätzt du da die Marktkraft ein oder die Selbstregulation, die wir eigentlich hier kennen?
Ja, also ich glaube, dass das Populärste, was man in dem Zusammenhang sagen kann, ist auch von der HMI, war die Aussage von Roland Busch, ne, der gesagt hat, dass es sehr, sehr schwierig ist mit unseren EU-Regularien, ne, also dem EU-AI-Act und dem Data-Act, ne, dass man da keine Unterscheidung trifft aktuell zwischen industriellen Anwendungsfällen und von Verbraucher-KI und dass es deswegen den Unternehmen sehr schwer fällt, in der EU eben da zügig und in der notwendigen Geschwindigkeit die Entwicklung dann auch anzugehen. Und das hat auch Merz nochmal bekräftigt, ne, dass er gesagt hat, also die Forderung nach einer Lockerung dieser EU-Regulierung ist wichtig, um da den Anschluss einfach nicht zu verlieren. Das heißt, ich glaube schon, dass wir durch die Politik einen gewissen Einfluss erleben, auch in Deutschland, obgleich er natürlich nicht so ist wie in China, dass man sagt, das ist die strategische Richtung. Ich glaube, wir in der EU regulieren eher aus Sorge, Sicherheitsrisiken, was auch also Berechtigung hat, nicht falsch verstehen. Ich bin der Meinung, das ist gut, dass wir sowas haben. Gleichzeitig erschwert es natürlich also die Konkurrenz nicht komplett aus den Augen zu verlieren, weil die diese Regularien eben nicht haben und im Gegenteil sogar noch gefördert werden, das zu tun. Und das ist ein großer Unterschied gerade zu China, die naja, eigentlich schon eh und je ihre Daten zentralisiert vorliegen haben über eigentlich alles und jeden. Ja, das ist auch nicht gut, aber erleichtert natürlich den Umgang jetzt mit KI, weil ich einfach diese Datennetze, die ich benötige, um sie also in meinem ganzen Land letztendlich auszurollen, mehr oder minder schon habe oder zu einer besseren Qualität. Ja, und das heißt, ich würde nicht sagen, dass wir frei von Politik und politischen Einflüssen sind, ja, wir werden dadurch reguliert. Und das, ja, da glaube ich, müssen wir uns ein Stück weit verabschieden von diesem Kontrollgedanken. Ja, und privat sieht man es schon. Ne? Leute sind bereit, bei OpenAI und Anthropic ihre persönlichen Daten hochzuladen und einzugeben. Ich habe neulich von einem Skill gehört, ne, das ist eigentlich eine Psychotherapie-Skill, ja, wo ich meine persönlichen Probleme dann so einem Agenten mitteile und dann da irgendwie beraten werde. Das sind natürlich sehr vertrauensvolle Informationen, die da aber einfließen und die Leute freiwillig bereit sind, da auch einzugeben. Ja, und das
ich würde aber sagen, dass sie das nur tun, weil wir Regularien haben und weil wir an sowas gewöhnt sind wie Verbraucherschutz. Ja, und eine Sicherheit, dass mir da nichts passieren kann. Ja, also das mag eine Illusion sein, aber in dem Moment, wo die Illusion platzt, macht man es auch nicht mehr. Ja, und also ich denke, wir haben genügend in Umgebungen gesehen, in denen das dann zumindest nicht mehr ein Land ist, in dem man gerne leben möchte. Also ich wäre da vorsichtig zu sagen, nur weil die Leute das jetzt tun, zeigt es, es ist egal.
Ja, ich habe da ein bisschen skeptischeres Bild, weil ich erinnere mich an viele Elternabende, auf denen auf WhatsApp drüber diskutiert wurde zum Thema Datenschutz. Also ich glaube schon, dass wir auch im Kopf so durchaus so zwei Welten haben und Dinge verdrängen, weil der Mehrwert und die Verfügbarkeit und die Attraktivität einfach da ist. Also vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, dass wir sonst so wenig niederschwellige Angebote haben, um in Psychotherapie zu gehen. Ja, also, aber wir werden sehen. Das Interessante könnte ja sein, Frauke auch, was machen denn die chinesischen Nutzer, die genau wissen, dass es diesen Datenschutz nicht gibt? Und da kann ich durchaus auch sagen, dass Portale wie WeChat, die ja praktisch alle Lebensbereiche regeln in China, also so als Honeypot, wo jeder weiß, dass der Staat darauf Zugriff hat, ja, trotzdem wie blöd genutzt werden für alles. Also, ich glaube, das ist mal eine neue Folge nochmal. Da braucht eine Psychologin. Ja. Sebastian, mir ist noch eins aufgefallen. Du bist jetzt ja kein ITler, so ein klassischer Informatiker, so ein klassischer Coder. Und trotzdem bist du sehr tief im Thema drin und du machst auch privat einiges. Also man findet dich auch im Internet mit ja, allen möglichen Aussagen und Plattformen, wie du zeigst, was du da machst. Beschreib doch mal ganz grob, warum geht das jetzt auf einmal für dich? Ja, das ist ja eigentlich etwas gewesen, wo man sonst sehr viel Wissen über Programmierung gebraucht hätte. Und auf einmal kannst du Dinge machen, die doch erstaunlich sind. Also was machst du und wieso kannst du es auf einmal?
Erstmal, ich bin sehr technikaffin. Ja. Also mir macht Technik Spaß. Ja. Die Ära, die du vorhin benannt hast, ne, so der iPod, das iPhone, alle diese Produkte. Ja. Ich war immer Zielgruppe des Ganzen. Ja. So mit meinem Ingenieurshintergrund. Also ich habe ein Interesse erstmal an dem Thema als solches intrinsisch. Und ich fand es schon immer beeindruckend, Code zu schreiben, ja, Programme zu schreiben, Tools zu machen, ja, sei es ein einfaches Excel-Makro, was für mich als Ingenieur nie trivial war, ja, weil ich habe es nie gelernt, ja, jetzt C++ und Python und wie die ganzen Programmiersprachen heißen. Aber ich hatte schon immer Ideen, so, oh, jetzt da so ein Tool zu haben, so ein Programm zu haben, ja, jetzt so, oh, mal eine eigene Website bauen oder sowas, wo man sonst immer eine Dienstleistung oder zumindest ein gewisses Learning gebraucht hätte, um das zu tun. Das wird durch Vibe Coding, wo ich einfach durch Text, durch Sprache einem Agenten wie Cloud Code sagen kann, mach mir das mal, ja, und der setzt das einfach um. Das ist unendlich spannend, weil man einfach jetzt eine ganz neue Welt für mich aufgemacht bekommen hat durch diese Technologie, um Ideen, die im Kopf sind, einfach umsetzen zu können in einer Geschwindigkeit, die naja, sehr, sehr groß ist. Ich habe, glaube ich, in meinen ersten 4 Tagen über 15 Millionen Tokens durchgehauen, ja, weil ich so viele Dinge parallel gemacht habe. Jetzt eine Website online, es ist unendlich spannend, was für Möglichkeiten sich ergeben durch ja eigentlich das automatisierte Generieren von Code und Software. Und das kann ich jedem einfach nur ans Herz legen, sich mit dem Thema zu befassen, weil ich glaube, Low-Code, No-Code-Applikationen auch Tools schreiben, Code schreiben, was für die persönlichen Arbeitsabläufe eine Erleichterung bringt, ist sehr wertvoll und es lohnt sich, die Zeit zu investieren, um mindestens mal mit den Angeboten der LLM-Anbieter sich auseinanderzusetzen, was heute mit Codex und Cloud Code machbar ist. Weil ja, man muss sich ein Stück weit damit auseinandersetzen, aber es ist nicht so kompliziert, dass ein Ingenieur das nicht auch hinbekäme. Ja, und ich behaupte, auch sehr viel mehr Leute kriegen das hin durch die Angebote, die heute schon da sind. sei es in Word, in Excel, in PowerPoint, sich einfach mit diesen Automatisierungen mal auseinanderzusetzen und dann für sich persönlich herauszufinden, welche Arbeitserleichterungen kann ich denn durch den Einsatz dieser Technologie realisieren? Und da hängt dann, glaube ich, schon wieder die Krux dran. Ich habe so viel gemacht, was am Ende gar keinen Nutzen hat, was einfach nur Spaß gemacht hat, zu sehen, wie sich etwas bewegt. Ja, aber so viel Zeit verbrannt, Christoph, wirklich.
Ich erkenne wieder, ja.
Ja, meine Frau sagte, kommst du irgendwann auch nochmal aus deinem Büro raus? Ich so, ja, ich bin gleich soweit. Ja, und dann hat man nochmal irgendwie ein paar Zeilen Code da generieren lassen. Es macht einfach deine sehr Frau viel Spaß.
Mit deinem Büro inzwischen Dark Factory, habe ich den Eindruck.
Ja. Ja, so ist das, ja, fast. Kommt das ja. Nein, aber das ist tatsächlich für mich und ich, wie gesagt, ich lege das ja auch den Leuten nahe. Ich habe eine eigene Website gebaut, ja, wo ich das auch so ein Stück weit beschreibe. Hätte ich früher nie gekonnt. Ich finde es einfach beeindruckend, wie diese Werkzeuge heute es möglich machen, in Bereiche einzutauchen, die früher unendlich weit weg erschienen sind. Und das, wie gesagt, einfach nur die Empfehlung an alle, die es noch nicht ausprobiert haben, wegzugehen von dem reinen Chat, ne, Input, Output, ich mache damit irgendwas, ja, und mehr in dieses Agentic zu gehen, mehr Vertrauen auch in diese Technologie zu stecken, sei es durch die Desktop-Anwendung oder durch die Terminals dann, einfach das auszuprobieren, sich dem anzunähern, denn es wird noch mehr kommen und es wird uns nachhaltig verändern und die Arbeitsweise, die wir an den Tag legen. Wir wissen, glaube ich, alle noch nicht genau wie. Ja, und wir wissen auch alle noch nicht genau, wie sich dann welches Unternehmen zu dem globalen Champion entwickeln wird. Aber ich denke, die Trends sowohl in der Industrie als auch privat, als auch in eigentlich allen Anwendungsbereichen sind ganz klar ersichtlich, ne, dass es sich lohnt, sich mit dem Thema zu befassen, so wie ihr das jetzt tut.
Ein tolles Schlusswort. Danke dir. Ja, wir werden mit Sicherheit noch ganz viel in diesem Bereich hören. Die Themen überschlagen sich in der Geschwindigkeit. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Sebastian. Wir sind Kollegen, das haben wir am Anfang gar nicht erwähnt. Wir sind beide bei Accenture. Und ich freue mich sehr, dass du bei uns warst.
Ich freue mich sehr über die Einladung, Christoph. Frauke, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und vielen, vielen Dank.
Bis bald. We live in a world that's changing fast. New algorithms writing our future and our past. From classrooms to boardrooms, the code is running deep. AI is the new colleague that never falls asleep. Frog and Christoph ask the questions no one dares. They talk to the builders and the thinkers who care. From Munich to Vegas, the signals never stop. Digital transformation, it's racing to the top. Robots getting muscles, twins inside the cloud. Human and machine, learning to be proud. Every episode a window to a brand new view. Digging through the noise to find what's really true. Dig deep, dig deep into the digital. Starts today. Dig deep, dig deep. It's time to find the way. Dig deep. Stack, dig deep. Startups finding pivots. Cities reinventing steel. Data tells the stories that the headlines never reveal. Not just what is trending, but the why behind the change. Prof and entrepreneur, connecting all the range. So plug in your headphones, let the conversation start. This is where technology connects with heart. Dig deep into the digital.